Menschen bewegen, Welt verändern als Salz und Licht.
Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Herzlich willkommen zum Podcast der Allianz Mission. Die folgende Episode ist zuvor auf Englisch im Rahmen der Reihe zu Armutsbekämpfung entstanden. Die Stimme von Irene Mwangi wurde auf Deutsch übersetzt und ist KI-generiert. Ich habe heute Irene Mwangi bei mir und wir sprechen über Business for Transformation in Kenia. Also Irene, wer bist du? Was machst du bei Business for Transformation Kenia?
Fantastisch. Vielen Dank, Evelyn, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Danke für die Gelegenheit, heute dabei zu sein. Ich schätze es sehr, wie du gesagt hast. Mein Name ist Irene Mwangi. Ich wohne in Nairobi, Kenia. Und hier ist der Sitz von Business for Transformation Kenia. Business for Transformation Kenia ist eine Organisation mit zwei Zweigen. Auf der ersten Seite haben wir die Sisters for Hope. Dies ist der Missionszweig, der Frauen anspricht, die in der sogenannten Armutsprostitution arbeiten. Armutsprostitution bedeutet, dass die Frauen so arm sind, dass sie in den Slums und auf den Straßen von Nairobi leben. Und sie sind sogar so arm, dass sie sich selbst, ihre Kinder oder ihre Familien nicht versorgen können. Deshalb gehen sie aus Mangel an Alternativen in die Prostitution, um Geld zu verdienen. Also die Sisters for Hope ist der Arm von Business for Transformation in Kenia. Einerseits geht es in die Slums und erreicht diese Frauen mit der Liebe Christi. Andererseits haben wir den Geschäftszweig von Business for Transformation, der darauf abzielt, Unternehmen zu gründen, die Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Frauen schaffen. Weil wir erkannt haben, dass sobald man diesen Frauen mit der Liebe Christi begegnet und ihnen sagt, dass sie geliebt werden, akzeptiert sind und wertvoll sind, dass sie ihre Körper nicht für Geld verkaufen müssen. Nachdem man ihnen gepredigt hat und sie anfangen, ihre Denkweisen zu ändern und ihr Verhalten zu ändern, besteht ein sehr großer Bedarf, sicherzustellen, dass sie wirtschaftlich gestärkt werden, damit sie nicht zur Prostitution zurückkehren. Also das ist, was Business for Transformation Kenia tut. Es hat zwei Bereiche, den Missionsbereich Sisters for Hope, unsere Schwesterorganisation, und uns auf der Geschäftsseite. Wir haben eine Holdinggesellschaft, mit der wir in der Lage sind, verschiedene Arten von Unternehmen zu gründen. Und wir sind in der Lage, langsam voranzukommen. Auf eine sehr stabile Weise haben wir die Möglichkeiten, die Beschäftigung in diesem Bereich zu erhöhen.
Was ist dein Job?
Ja, also mein Job, Evelyn, ist, der Name meiner Position ist Geschäftsführerin dieser Unternehmen. Wir haben eine Gruppe von Unternehmen und meine Aufgabe ist es, die Strategien umzusetzen, die diese Unternehmen gegründet haben und ein nachhaltiges Wachstum dieser Unternehmen zu fördern. Wir führen die Unternehmen als Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Daher müssen sie an einen Punkt wachsen, an dem sie profitabel sind und in der Lage, ihre eigenen Rechnungen zu bezahlen, die Gehälter für diese Frauen zu zahlen und zu wachsen. Denn wenn sie wachsen, können wir im Laufe der Zeit noch mehr Möglichkeiten schaffen. Das ist also meine Aufgabe. Ich leite das Management-Team dieser Unternehmen.
Das ist ein wichtiger Job. Danke, dass du dich dort investierst, damit Frauen würdevoller Arbeit nachgehen können. Du bist in Armut selbst aufgewachsen. Das hast du mir im Vornherein geschrieben. Erzähl mal, wie war das für dich, damit wir besser verstehen können, aus welchem Hintergrund die Frauen kommen?
Ja, in Kenia haben wir ein sehr großes Arbeitslosenproblem. Viele Menschen in Kenia, über 60% der Bevölkerung, leben unterhalb der Armutsgrenze. Wenn ich von der Armutsgrenze spreche, meine ich Menschen, die von weniger als 2 US-Dollar pro Tag leben. Wenn man sich die aktuellen Lebensbedingungen, Standards und Ausgaben ansieht, bedeutet das, dass diese Menschen nicht genug Geld haben, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Viele Familien hungern. Viele Familien haben nicht das, was sie für ein normales Leben brauchen. Also ich bin in einem Viertel in Nairobi aufgewachsen, das Ghetto genannt wird. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland Ghettos gibt, aber das Ghetto ist eine Art Umgebung, die nur ein wenig über den Slums liegt. Also hier gibt es Slums. Diese Menschen sind völlig am Boden, sie haben keine guten Häuser und ihnen fehlt fast alles, was sie zum Leben brauchen. Und dann haben wir das Ghetto. Im Ghetto leben Menschen, die gerade so über die Runden kommen. Sie überleben kaum. Sie haben sehr kleine Häuser. Es gibt sehr viele Menschen in einem kleinen Raum, weil die Häuser sehr klein sind. Diese Ghettos befinden sich normalerweise in der Hauptstadt und auch in anderen großen Städten in Kenia. So bin ich im Ghetto von Nairobi aufgewachsen. Es heißt Eastside, der Eastland-Teil von Nairobi. Im Ghetto lebten wir in sehr kleinen Häusern. Wir lebten als Familie in einem Einzimmerhaus und wir waren 8 Kinder. Zusammen mit meinen Eltern waren wir 10. Und es gab immer jemanden anderen, entweder Verwandte aus dem Dorf, die nach Nairobi kommen mussten, sodass wir immer mehr als 10 Personen zu einer Zeit in diesem kleinen Haus waren. Das einzige Schlafzimmer gehörte natürlich meinen Eltern und der Rest von uns musste in der Küche schlafen. Wir mussten im Wohnzimmer schlafen. Das war normal. Auch heute noch, wenn man ins Ghetto geht, ist das normales Leben. So leben die Menschen. Aber ich danke Gott, denn in meiner Familie, trotz der Armut, des Platzmangels und des Mangels an vielem anderen, liebten wir uns wirklich sehr. Durch die Liebe in meiner Familie hatten wir eine sehr glückliche Kindheit. Ich fühlte mich nie allein. Keiner von uns fühlte sich jemals eingeengt. Wir wussten nicht einmal, als wir jung waren, dass es Kinder gab, die ihre eigenen Zimmer und ihr eigenes WC hatten. Das war völlig unbekannt. So die ganze Familie hatte dieses kleine Haus mit einer Toilette, einem Badezimmer und nur einem Waschbecken und wir waren einfach glücklich dort. Aber das Ghetto stellte für viele Menschen viele Gefahren dar. Es gab viele Kinder und viele Menschen, die dort aufwuchsen. Wegen dieser Lebensbedingungen gibt es nur sehr wenige Einrichtungen. Wenn man krank wird, kann es sein, dass es kein gutes Krankenhaus gibt, in das man gehen kann. So sahen wir viele Menschen, die wegen fehlender medizinischer Versorgung starben. Und selbst wenn medizinische Einrichtungen vorhanden waren, konnte es sein, dass sich die Familie keine medizinische Hilfe leisten konnte. Wir sahen, dass viele junge Menschen, Teenager und sogar Jüngere sowie junge Erwachsene sich an Kriminalität beteiligten, viele kriminelle Aktivitäten. Denn wenn Menschen so arm sind, sind sie bereit, alles zu tun, um Geld für Essen zu bekommen. Also beschafften sich Menschen illegale Waffen und waren in viele Verbrechen verwickelt. Viele Menschen gerieten aus Frustration über dieses Leben in Drogen- und Alkoholmissbrauch. So in einer solchen Umgebung bin ich aufgewachsen. Es war gefährlich, aber durch Gottes Gnade waren meine Eltern wiedergeborene Christen und ich glaube, das hat uns wirklich geholfen, weil meine Mutter so viel gebetet hat. Und durch Gottes Gnade hat Gott uns beschützt. Meine Geschwister und ich, keiner geriet in Kriminalität. Niemand bekam Alkoholprobleme oder geriet in Alkoholmissbrauch. Niemand berührte je Drogen, niemand brach jemals die Schule ab. Durch die Gnade Gottes sind wir alle zusammengeblieben. Wir haben uns früher so sehr geliebt. Auch heute liebe ich an meiner großen Familie die Liebe, die wir haben, noch immer. Treffen jetzt unsere Ehepartner und unsere Kinder. Wir sind so eine große Gruppe und haben so viel Spaß zusammen. So konnten wir zusammenhalten. Wir konnten in der Schule bleiben. Wir konnten in der Kirche bleiben. Und das half uns, schlechte Gesellschaft zu vermeiden. Es half uns, dem Kontakt mit Drogen, Alkohol, Kriminalität und frühen Schwangerschaften zu entgehen. Viele meiner Schulfreunde bekamen Kinder im Teenageralter. Sie hatten viele Probleme, weil sie sich nicht einmal um diese beiden kümmern konnten. All diese waren die Probleme im Ghetto, die durch die Armut entstanden sind, die in dieser Umgebung herrschte.
Wow, danke für deinen Berichten und dass du von deiner Vergangenheit erzählt hast. Ich bin mir unsicher, müsst ihr in Kenia Schulgebühren zahlen? Ich habe mich gefragt, was es deine Eltern gekostet hat, euch alle zur Schule zu bringen, wenn ihr aus dem Ghetto kamt.
Ja, vielleicht kann ich dir sagen, dass der Altersunterschied zwischen uns Geschwistern immer 1 oder 2 Jahre betrug. Wir waren also fast im gleichen Alter, obwohl wir viele Kinder waren. Ich bin also das zweitgeborene Kind. Meine ältere Schwester ist nur 2 Jahre älter als ich. Die Schwester, die nach mir kommt, ist nur 1,5 Jahre jünger als ich. So war es. Die Kinder waren vom Alter her sehr nah beieinander. Als wir mit der Schule anfingen, sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule, gingen wir unser ganzes Leben lang auf staatliche Schulen. Damals, als wir in den 90er Jahren und den frühen 2000er Jahren zur Schule gingen, erhob die Regierung keine Gebühren für die Grundschulbildung, das heißt die Elementarbildung. Es war kostenlos, vielleicht ab einem Alter von etwa 4 oder 5 Jahren. Und dann begann man die erste Klasse mit 6 Jahren. Und bis zur 8. Klasse war die Bildung kostenlos. Aber es war nur in staatlichen Schulen kostenlos. Die Menschen, die nicht im Ghetto und nicht in den Slums lebten, hatten keine Notwendigkeit für staatliche Schulen. Es war nur in staatlichen Schulen kostenlos. Die Bildung war auf dieser jungen Ebene nur in staatlichen Schulen kostenlos. Die Menschen, die nicht in diesen Armutsgebieten lebten, benötigten keine staatlichen Schulen. Warum? Weil die staatlichen Schulen viele Einrichtungen nicht hatten. Sie boten wenig Annehmlichkeiten. Zum Beispiel gab es kein Mittagessen. Man musste nach Hause gehen zum Mittagessen oder sein eigenes Lunchpaket mitbringen. Aber es gab private Schulen, die sich die Mittelschicht und die Oberschicht leisten konnten. Der Unterschied zwischen den beiden Schulen war, dass die Privatschulen bessere Einrichtungen hatten und weniger Kinder. Wir bekamen Mittagessen, weil unsere Eltern dafür bezahlten und all das. Wir hatten gute Klassen und vom Staat gesponserte Lehrer und Einrichtungen, aber wir waren sehr viele in einer Klasse. Ich erinnere mich, dass wir in meiner Klasse immer mindestens 45 Schüler waren. Das ist viel. Es ist wirklich viel. Und wir hatten nur einen Lehrer. Du kannst dir vorstellen, wenn du nicht selbstdiszipliniert bist und dich konzentrieren musst, verstehst du vielleicht nichts von dem, was der Lehrer sagt. Und der Lehrer wird nicht merken, dass du nicht folgen kannst.
Verstehe.
Wir hatten viele Freunde im Ghetto. Das ist der gute Teil des Ghettos. Wegen der engen Wohnsituation war die nächste Familie direkt neben der Tür. So hatten wir viele Freunde und alle von uns gingen zur staatlichen Schule im Ghetto. Wir haben die Schule wirklich genossen. Die Schule hatte ein großes Spielfeld. Die Schule war sicher. Die Schule machte tatsächlich Spaß. Und durch die Gnade Gottes haben wir tatsächlich verstanden, was in der Schule gelehrt wurde und bestanden die nationalen Prüfungen sehr leicht. Es wurde viel in der Schule gelernt. In dem kleinen Raum, den wir auf dem Couchtisch hatten, gab es keinen Essbereich. Ich habe in meinem Haus nie einen Esstisch gesehen, bis viele Jahre nach meiner Hochzeit, denn im Ghetto gibt es keinen Platz. Also wenn man lernen möchte, dann im Wohnzimmer, vielleicht auf dem Couchtisch, da ist die ganze Schule. Wir haben die Schule genossen. Es war schön für uns, zur Schule zu gehen. Wir freuten uns immer auf die Pausen, um zu spielen, sowie auf die Mittagspause und den Abend. Wir haben so viel gespielt. Wir spielten, bis es dunkel wurde. Wenn wir von der Schule kamen, spielten wir draußen, bis die Dunkelheit uns zwang, nach Hause zu gehen. Also war die Kindheit fröhlich und es war gut. Wir genossen die Schule, wir genossen die Freunde. Auch heute noch haben wir Freunde, die wie Geschwister sind, weil wir so eng zusammen aufgewachsen sind. Dann nach der 8. Klasse gingen wir auf die weiterführende Schule. Das Problem kam in der weiterführenden Schule, da die Eltern dort Schulgeld zahlen mussten. Ja, deshalb konnten sich viele Kinder im Ghetto und in den Slumgebieten keine weiterführende Schulbildung leisten. Und es war nicht wenig Geld. Und unsere Eltern hatten nicht viel. Meine Mutter war Lehrerin und mein Vater hatte ein kleines Geschäft. Deshalb mussten sie jeden Monat viel sparen, um sicherzustellen, dass sie in der Lage waren, unsere Schulgebühren in Raten zu bezahlen. Sie konnten dich ja nicht alles am Anfang des Jahres oder am Anfang des Semesters bezahlen. Daher trafen sie Vereinbarungen mit unseren Schulleitern und der Schulverwaltung, dass sie jedes Mal, wenn sie etwas haben, in Raten zahlen würden. So konnten sie unsere Schulgebühren zahlen. Wir alle besuchten die Grundschule. Wir alle gingen zur weiterführenden Schule und wir alle besuchten College und Universitäten. Ich persönlich habe P2 Abschlüsse, einen Bachelor- und einen Masterabschluss, dank der Gnade Gottes, aber meine Eltern konnten mich zumindest bis zum College bringen. Also musste ich für die Abschlüsse selbst bezahlen, als ich zu arbeiten begann. Aber ja, durch die Gnade Gottes konnten wir alle 8 eine wirklich gute Ausbildung erhalten. Es ist in Kenia nicht selbstverständlich. Es ist möglich, dass ich im Ghetto geboren wurde und nie herauskam, vielleicht mit 17 Jahren geheiratet habe und jetzt auch 7 Kinder habe und keine Zukunft und kein Leben so habe. Das ist so vielen Menschen passiert, die ich kenne. Also für mich, um heute hier zu sein, alles, was in unserer Familie passiert ist, alles, was mir als Individuum passiert ist, das geschah nur durch die Gnade Gottes.
Wie hast du Stefan Mattner und Sven Kreisert getroffen?
Nachdem ich das College abgeschlossen hatte, begann ich zu arbeiten und bekam irgendwann einen Job bei der Bank. So war ich 39 Jahre lang Bankangestellte, bevor ich bei Business for Transformation Kenia anfing. Und als ich bei der Bank arbeitete und heiratete, kam ich aus dem Ghetto heraus. Noch einmal durch die Gnade Gottes, denn viele Menschen im Ghetto heiraten und bleiben trotzdem im Ghetto. Aber für meinen Mann und mich half Gott uns und wir konnten es ja mal in einen besseren Teil der Stadt ziehen. Und ich bekam einen Job bei der Bank. Ich hatte bereits einen Job bei der Bank bekommen und jetzt begannen wir unser eigenes Leben. Also arbeitete ich viele Jahre in der Bank, in verschiedenen Positionen. Ich begann auf der Einstiegsstufe. Und dann ging es immer weiter nach oben, wieder durch Gottes Gnade, bis ich eine wirklich gute Position bei der Bank hatte. Dann arbeitete ich in einer Filiale, die in der Nähe meines Hauses war. Und darüber war ich sehr glücklich, weil es dort nicht viel Straßenverkehr gab und ich kleine Kinder hatte. Man kann sich vorstellen, dass man als Mutter, als Ehefrau, als Bankangestellte in der Nähe von zu Hause sein möchte, um das Leben ausbalancieren zu können. Aber zu dieser Zeit betete ich auch viel zu Gott wegen meiner Berufung. Ich hatte das Gefühl, dass Gott mir in meinem Herzen sagte, dass er mich geschaffen hat, um ihm zu dienen. Und ihm in einer anderen Funktion zu dienen und in der Bank zu sein, erfülle ich nicht meinen Zweck. In meinem Herzen hatte ich dieses sehr tiefe Gebet, das ich sehr oft sprach: Herr, bitte hilf mir, meine Berufung zu erkennen. Eines Tages, als ich betete, sagte Gott mir, was meine Berufung ist, und er sagte mir: Irene, deine Berufung ist es, Menschen zu ermutigen, richtig mit mir Gott zu leben und an mir festzuhalten, egal was passiert. Und Evelyn, vielleicht haben wir eines Tages die Zeit, dass ich dir mehr über mein Leben und meine Erfahrungen erzähle, aber Gott hat mich genau für diesen Zweck vorbereitet. Meine Berufung ist es, Menschen zu ermutigen, richtig mit Gott zu leben und an ihm festzuhalten, egal was passiert. Als der Heilige Geist mir begegnete, Gott machte dies sehr klar in meinem Herzen. Ich änderte jetzt mein Gebet. Ich begann Gott zu fragen, also das ist jetzt meine Berufung, aber ich habe keine Plattform, um meine Berufung auszuführen. Wie mache ich das? Alles, was ich habe, ist dieser Job bei der Bank. Der Job ist gut. Er hilft meinem Mann, meiner Familie und mir, unsere Rechnungen zu begleichen und gut zu leben. Aber ich erfülle nicht meinen Zweck. Und das hat mich wirklich in meinem Inneren beunruhigt. Ich wollte nicht nur einen guten Job, ich wollte einen Job, in dem ich Gott diene. Also betete ich betete, ich betete dann eines Tages im Jahr 2019. Ich wurde von der Filiale, die ich so sehr liebte, in eine andere Filiale versetzt, die Upper Hill Filiale heißt. Und ich war überhaupt nicht glücklich. Ich habe wirklich gegen die Versetzung gekämpft. Ich wollte dort bleiben, wo ich war, denn dort konnte ich mich um meine Familie kümmern, während ich arbeitete. Aber jetzt wurde es zu einer Versetzung, die vom Geschäftsführer der Bank genehmigt wurde. Also hatte ich keine Wahl. Ich musste also zu der anderen Filiale gehen, weil sie dort einen Leiter für den Betrieb brauchten. Dort war niemand, weil dort viele Dinge passierten und viele Änderungen vorgenommen wurden. Ich hatte also keine Wahl. Nach einer ganzen Woche des Widerstands wurde ich gezwungen, dorthin zu gehen. Ich hatte mich beschwert, ich hatte Einspruch erhoben, ich hatte all diese Dinge getan, aber die Antwort war nein, 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 geh einfach zur Upper Hill. Als ich zur Upper Hill ging, Filiale, ich war nicht sehr glücklich. Der einzige Grund dafür war die Entfernung. Ich musste ungefähr eine Stunde von zu Hause zur Filiale fahren und dann wieder eine Stunde zurück. Und aus diesem Grund, ja, es ist weit, es ist eine ganze Stunde und der Verkehr in Nairobi, das mag man nicht. Also wenn man hierher kommt und im Verkehr herumfährt, mag man es nicht. Du wirst es überhaupt nicht mögen. Aber Gott wollte mich dort haben. Kaum war ich dort angekommen, weniger als einen Monat, nachdem ich mich in meinem Büro eingelebt hatte, kamen Stefan und Sven herein. Und in mein Büro kamen sie und erzählten mir, dass sie wollten, dass ich ihnen helfe, ein Bankkonto zu eröffnen. Denn wenn man in Kenia eine Arbeitserlaubnis beantragt, muss man ein Bankkonto eröffnen, um das Investitionsgeld überweisen zu können. Bevor Ihnen die Arbeitserlaubnis erteilt wird, die Sie benötigen, um hier ohne eine Investoren- oder Arbeitserlaubnis zu arbeiten, können Sie in Kenia kein Geschäft betreiben. Es war also meine Verantwortung, internationale Investoren, bei der Eröffnung von Bankkonten zu unterstützen. Und eine der Aufgaben, die ich hatte, war, sie zu interviewen und zu fragen, was sie in Kenia machen möchten und welches Gewerbe sie betreiben wollen, welche Geschäfte und was ist der Zweck dieses Unternehmens. Also als Sven und Stefan in mein Büro kamen und ich ihnen zuhörte und was sie tun wollen, ich war schockiert. Sie sahen aus wie zwei junge Männer aus Deutschland. Sie sind in ein afrikanisches Land an der Ostküste Afrikas gekommen. Sie kennen die Kultur nicht. Sie wissen nicht, wie gefährlich unsere Slums sind. Sie wissen nicht, wie gefährlich es ist, diese Frauen zu erreichen, diese armen Prostituierten. In meinem Herzen fühlte ich einfach Mitgefühl für sie. Ich dachte nur, oh mein Gott, wie sollen sie das schaffen? Das ist eine gute Sache. Es muss von Gott kommen. Aber sie haben nicht die Mittel, sie haben nicht das Netzwerk, um das zu tun. Also sagte ich mir im Herzen, dass ich sie bei dem Prozess für die Arbeitserlaubnis unterstützen werde. Und ich werde noch mehr tun, als ich normalerweise für die Investoren tue. Ich werde mit der Einwanderungsbehörde sprechen, einreichen, was benötigt wird und mich für sie einsetzen. Nur damit der Prozess für sie einfacher wird, weil ich weiß, dass sie einen Teil der Zeit in Deutschland sein werden. Aber in meinem Herzen, Evelyn, wusste ich nicht, dass dies die Menschen sind, mit denen Gott mich verbinden würde. Und daran habe ich zu der Zeit nicht einmal gedacht. Also unterstütze ich sie weiterhin und bete auch zu Gott, mir eine Plattform zu geben, um meine Berufung zu erfüllen. Denn ich hatte das Gefühl, dass mein guter Job bei der Bank nicht der richtige ist. Es gibt etwas anderes, das Gott bringen wird, aber ich weiß nicht, was es ist und ich weiß nicht, wann es kommen wird. Also arbeite ich in der Bank und warte darauf, dass Gott mir etwas anderes zeigt, aber ich weiß nicht, was. Sie können sich also meinen Schock vorstellen, als Sven und Stefan eines Tages nach meiner persönlichen E-Mail-Adresse fragten und mir eine sehr lange E-Mail schrieben, in der sie den Zweck von Business for Transformation erklärten. Und warum sie kommen wollen, um das zu tun, wozu der Herr sie hierher geschickt hat. Und sie sagten mir, es ist Jesus, der sie hierher geschickt hat. Und als ich diese E-Mail las, sagte der Herr mir klar und deutlich, dass die Plattform, um die du gebeten hast, endlich da ist. Also wenn diese Leute dich bitten, sich ihnen anzuschließen, sag einfach ja.
Was für eine verrückte Geschichte. Und gleichzeitig kannst du auch da wieder sagen, das geschah durch Gottes Gnade.
Ja, das ist, was der Herr mir gesagt hat. Wenn sie dich bitten, sich ihnen anzuschließen, sag ja. Als der Herr ihnen also sagte, dass ich die Geschäftsführerin in Kenia bin und sie mir die Position anboten, war ich natürlich ein wenig nachdenklich über einige Dinge. Aber der Herr hatte es mir bereits gesagt, also konnte ich der Mission zustimmen. So kündigte ich meinen Job bei der Bank und trat Business for Transformation Kenia bei.
Was hat das für dich bedeutet?
Ja, das ist nur durch die Gnade Gottes. Ja, ich hätte mich niemals für einen Job bei Business for Transformation Kenia beworben, weil ich nicht einmal wusste, dass es existiert. Ich wusste es nicht. Ich wollte nicht einmal zu der Filiale gehen, wo ich Sven und Stefan getroffen habe. Das war also nur die Hand Gottes.
Was hast du in dem Moment gedacht?
Evelyn, was das Stefan und Sven nicht wussten, ist, dass der Herr bereits ein Gespräch mit mir führte, weil ich dafür betete, meinen Zweck zu erfüllen. Weißt du, wenn ich dir sage, deine Arbeit ist es, Journalist zu sein.
Aber du hast keine Plattform, du hast keine Firma, du hast keinen Fernsehsender, Radiosender oder Zeitungsverlag, für den du arbeitest. Wie wirst du es dann machen? Sei Journalist. So war es für mich. Sie wussten das nicht, aber für mich auf meiner Seite bereitete Gott mich schon vor wegen des Gebets, dass ich sprach. Eines Tages, als sie in mein Büro kamen, sagte der Herr zu mir, siehst du diese beiden Herren, Stefan und Sven, und die Mission, die sie hier durchführen wollen? Wenn sie dich bitten, mitzumachen, sag ja. Deshalb war es so, dass ich die Antwort schon hatte, noch bevor sie fragten, und ich konnte ihnen niemals Nein sagen. Der Herr sagte mir, dass du mich fragen wirst, also frage mich jetzt. Ich konnte ihnen nichts sagen. Also saß ich einfach da und wartete. Ich wusste nicht, wann sie fragen würden, ob sie dieses Jahr fragen würden, ob sie dieses Jahr fragen würden oder diesen Monat oder in ein paar Wochen. Das wusste ich nicht, aber ich wusste es. Sobald sie mir per persönlicher E-Mail die Mission erklärten und wir diesen E-Mail-Austausch hatten, verstand ich die Mission immer besser und der Herr hatte mir bereits gesagt, das ist die Plattform, um die du gebeten hast. Um mir dienen zu können, möchte ich, dass du mir dienst, bevor du gekommen bist. Also als sie mich fragten, war es einfacher, weil der Herr bereits zu mir sprach, also fiel es mir leicht, ja zu sagen.
Wenn du nun an diese Frauen denkst, die als Prostituierte arbeiten und dann Sisters for Hope, die die Frauen da rausholen, wie ist der Prozess?
Ja, also als ich über die Frauen nachdachte, Armutsprostituierte, Evelyn, müssen wir auch erwähnen, dass dies eine sehr verzweifelte Lage für jede Frau ist. Keine Frau möchte auf diesem Niveau ohne Würde leben. Es wird von den Umständen erzwungen. Wenn man in die Slums in unserem Land geht, ist die Situation schlimmer, als man sich gerade vorstellen kann. Es ist sehr, sehr schlecht. Und als ich anfing, über diese Frauen nachzudenken und welchen Einfluss wir als BVT-Team, Sisters for Hope und wir auf der Geschäftsseite haben können, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Armen von BVT Kenia. Und ich schaute auf meinen Job. Vielleicht muss ich sagen, dass in Kenia Beschäftigung ein großes Problem ist. Also war es für mich nicht einfach, meinen Job zu verlassen. Es war beängstigend. Manchmal fragt man sich, habe ich den Herrn zu mir sprechen hören oder war es meine eigene Idee? Und wenn ich diesen Job verlasse und diese Mission funktioniert nicht, was mache ich dann? Ich habe eine Familie, es kann viele Jahre dauern, bevor ich wieder einen anderen Job bekomme. Das war beängstigend. Es war nichts, was ich einfach so beim Wassertrinken entschieden habe. Es erforderte wirklich viel Glauben von meiner Seite. Aber wenn ich an diese Frauen denke und daran, wie sie ihr Leben führen, weil sie gezwungen sind, und wenn es eine Chance gibt, ein paar von ihnen zu retten, als Partner bei Business for Transformation, Kenia war meine Antwort, ja. Ich werde meinen Bankjob opfern. Ich werde alles riskieren und Gott in Business for Transformation, Kenia dienen. Der Prozess ist, dass die Business for Transformation, Kenia-Damen Svenja und Sandra und ihr Team, sie haben ein Modell, eine Methode, eine Struktur, eine Organisationsstruktur, um diese Frauen zu erreichen. Und es gibt Frauen, die den ganzen Prozess leiten und sie können diese Frauen erreichen. Und wenn sie sie ansprechen, sagen sie ihnen einfach, dass Jesus sie liebt, dass sie das nicht tun müssen, dass es ein besseres Leben für sie gibt, dass der Herr sich um sie kümmern kann. Wenn sie nur Gott vertrauen, müssen sie nicht so leben. Denn wenn man mit ihnen spricht, mögen sie dieses Leben nicht. Es belastet ihr Herz sehr, es belastet ihre Seele sehr, als Mensch, als Frau. Du willst Würde, du willst Privatsphäre, du willst dich um dich selbst kümmern. Und wenn sie eine Chance sehen, dass sie die Möglichkeit auf ein besseres Leben haben, ja, dann können die Sisters for Hope sie erreichen. Sie erreichen und ihre Denkweise über sich selbst sowie ihr Selbstwertgefühl verändern. Dies ist die erste Transformation. Business for Transformation. Kenia steht für Transformation. Und wenn wir es schaffen, diese Frauen zu verändern, von einer geringen Meinung über sich selbst zu dem Gedanken, dass ich wertvoll bin, ich muss meinen Körper nicht verkaufen, ich muss mich nicht von Männern ausnutzen lassen, ich muss mich nicht so exponieren, weil das eine Art von Leben ist, bei der Männer dich sogar töten können. Nachdem sie dich benutzt haben, weil sie dich nicht bezahlen wollen oder weil sie es einfach nicht tun. Weißt du, es ist ein schlechtes Leben, es ist gefährlich, es ist erniedrigend, es ist ein sehr trauriges Leben. Sobald wir ihre Gedanken ändern und sie zu Business for Transformation, zu Sisters for Hope kommen, kann Sisters for Hope ihnen helfen, um jetzt Programme mit ihnen zu starten und sie zu ermutigen, ein richtiges Leben zu führen. Aber es bleibt immer die Frage, wohin diese Frauen gehen, nachdem Sisters for Hope ihre Arbeit getan haben. Sisters for Hope können ihnen nicht für immer Spenden geben. Das ist nicht nachhaltig. Du kannst ihnen diese Woche und nächste Woche Essen geben, aber danach, wohin bringst du sie, damit sie in der Lage sind, auf würdevolle Weise selbst Geld zu verdienen? So ist der Prozess.
Okay, das heißt, die Gedanken dieser Frauen verändern sich. Sie denken anders über ihren Wert, über sich selbst. Es kann sein, dass sie für einen bestimmten Zeitraum finanzielle Hilfe erhalten, aber danach strebt ihr an, dass sie in einem BVT-Unternehmen einen Job erhalten. Oder sie eröffnen Shops. Welche Möglichkeiten haben sie jetzt, Thema?
Ja, sobald sie zu Sisters for Hope gekommen sind, haben die Frauen verschiedene Möglichkeiten, was wir auf der geschäftlichen Seite tun. Und als erstes ist das, wir bieten Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen an. Fähigkeiten, die ihnen helfen können, außerhalb von Business for Transformation Kenia eine Anstellung zu finden. Da Business for Transformation Kenia sehr jung ist, haben wir nicht viele Möglichkeiten für alle von ihnen. Aber wir können Fähigkeiten anbieten und so viele wie möglich beschäftigen, während die Unternehmen gegründet werden und wachsen. Aber wenn wir die Fähigkeiten vermitteln, ist es nicht zwingend erforderlich, dass sie für uns arbeiten. Es ist auch möglich, dass sie außerhalb von Business for Transformation Kenia arbeiten. Für uns ist das Wichtigste in irgendeiner Form die wirtschaftliche Ermächtigung. ob wir Fähigkeiten anbieten, Dinge, die sie mit ihren eigenen Händen tun können oder ihnen Bildung geben, wie man einige Dinge tut, die ihnen helfen können, Geld zu verdienen. Oder wir beschäftigen sie, wenn wir die Möglichkeiten in unseren eigenen Unternehmen haben, auf welche Weise wir es auch tun. Wir sorgen dafür, dass die Frauen wirtschaftlich abgesichert sind, sodass sie nicht zur Wiedergutmachung zurückkehren müssen.
Hast du eine Beispielgeschichte zu so einer Frau?
Ja. Ich habe mehr als eine Geschichte einer Frau, aber ich werde dir eine erzählen. Eines der Unternehmen, die wir vor etwa 3 Jahren gegründet haben, war ein Lebensmittelunternehmen. Das Geschäftsmodell dieser Firma war, Reis aus unserem Nachbarland zu importieren, wo viel Reis verfügbar ist. Und dann wollten wir Reisgeschäfte hier in Kenia eröffnen, um den Reis hier lokal verkaufen zu können. Als wir das Unternehmen gründeten, eröffneten wir mehrere Reisgeschäfte. Und eines dieser Geschäfte befand sich in einem Gebiet, einem Slum namens Babandogo. Und in diesem Gebiet Babandogo konnten wir 2 junge Frauen von Sisters of Hope einstellen. Diese Mädchen sind sehr jung. Eine heißt Noel und die andere heißt Joy. Und sie gingen in diesem Slum-Gebiet der Prostitution nach, weil sie keine andere Lebensweise hatten. Sie kamen aus dem Dorf nach Nairobi, also haben sie ihre Eltern nicht in der Hauptstadt. Die Eltern sind im Dorf, sie sind allein hier in der Stadt, sie können keine Miete zahlen, sie haben kein Geld für Essen, sie haben keine gute Bildung, sie haben keine Chance, aus dem Slum herauszukommen. Als Sisters for Hope Kontakt zu diesen Frauen aufnahm und sie zu uns in die Geschäftsleitung zur Anstellung brachte, gaben wir ihnen die Verkaufsstelle in Babadoko und schulten sie, wie man ein Geschäft führt, und wir ließen sie auch ihre Ideen einbringen, wie wir das Geschäft verbessern können. Und sie kamen mit sehr guten Ideen, weil die Frauen brillant sind. Es fehlt ihnen nur an Gelegenheiten. Und sie sagten uns, dass obwohl wir Reis verkaufen, die Kunden immer nach Bohnen und anderen trockenen Waren fragen. Und den Mais und all diese Dinge, die die Leute zusammen mit dem Reis kaufen. Und wir konnten das Sortiment dieses Ladens und vieler anderer Läden erweitern und wir folgten diesem Beispiel. Und diese Mädchen waren etwa 20 und 21 Jahre alt. Sie waren sehr jung. Und eine von ihnen hatte bereits ein Kind aus der Prostitution und hatte einen sehr tiefen Schnitt im Gesicht, was bedeutet, dass sie sehr jung war. Sie wurde nie angegriffen, während sie diese Tätigkeit ausgeübt hatte. Sie wurde nie angegriffen und dennoch wurde ihr Gesicht durchgeschnitten. Sie hat daher eine sehr große Narbe im Gesicht, die mir die Gefahren zeigt, denen diese jungen Mädchen in ihrem jungen Leben ausgesetzt waren. Und das ist wirklich herzzerreißend, wenn man sie ansieht und sieht, wie sie aussehen und wie verzweifelt sie sind. Aber weißt du, was passiert ist, Evelyn? Als wir sie in diesem Laden eingestellt haben, haben wir sie trainiert und ihnen ein gewisses Vertrauen entgegengebracht, indem wir ihnen die Verantwortung für den Laden überlassen haben. Sie begannen, ihre Sicht auf sich selbst zu ändern. Sie begannen, an sich zu glauben. Sie übernahmen die Kontrolle. Sie begannen, Ideen einzubringen, wie das Geschäft verbessert werden könnte. Sie begannen, sich anders zu kleiden. Sogar ihre eigene Frisur änderte sich, auch ihre Kleidung änderte sich, sogar wie sie sprechen und mit anderen interagieren, änderte sich. Als sie kamen, waren sie sehr schüchtern. Sie hatten kein Selbstbewusstsein. Plötzlich begannen sie, mit Lieferanten zu sprechen. Sie sagten mir, wir können lokal einen günstigeren Lieferanten finden, wir können dies und jenes tun. Und ich schaute sie an.
Nach 6 Monaten, nach 8 Monaten dachte ich, dass die gleichen Mädchen, die ich eingestellt habe, sich so sehr verändert haben. Und sie sehen so viel besser aus und kleiden sich anständig, weißt du, und sie kommen sogar zu mir.
Sogar die Kleidung ist nicht anständig, sie ist zu knapp, zu kurz, zu offen wegen ihrer Selbstwahrnehmung. Aber mit der Zeit beginnen sie, Waki, anständige Kleidung zu kaufen, erzählen mir, dass sie Geld an ihre Eltern nach Hause schicken und dass sie in der Lage sind, dies und das für sich selbst zu tun und die Miete ist plötzlich kein Problem mehr. Sie fangen an, mir zu erzählen, dass sie über 1, 2, 3 nachdenken. Sie wollen jetzt Friseurkurse machen und ich war überrascht, dass sie jetzt sogar an ihre Zukunft denken. So eine Transformation haben wir gesehen. Mit diesen Frauen, mit denen wir interagieren, sind wir Gott so dankbar dafür.
Danke fürs Teilen. Das macht es einfacher, sich vorzustellen, wie das System funktioniert. Danke. Nun arbeitest du mit Deutschen, mit Sven und Stefan. Kannst du uns sagen, wo sind Herausforderungen oder Unterschiede bei der Arbeit mit Deutschen?
Wow, danke, Evelyn, für diese Frage. Das ist eine gute Frage. Mit Deutschen zu arbeiten kann für Kenianer eine sehr einzigartige Erfahrung sein. Deutsche arbeiten sehr anders. Die Zusammenarbeit mit Deutschen ist in der Regel durch eine Mischung aus kulturellen Unterschieden, aber auch durch gegenseitigen Respekt gekennzeichnet. Eine Sache, die ich an Sven und Stefan mag, ist, dass sie verstehen, dass es in Bezug auf die Kultur einen großen Unterschied gibt. Der kulturelle Unterschied wird immer beeinflussen, wie Menschen miteinander interagieren. Und meine Erfahrung mit den Deutschen, denen ich begegnet bin, weil ich mit ihnen gearbeitet habe, denn es sind nicht nur Stefan und Sven, wir haben auch andere Deutsche, die uns auf die eine oder andere Weise unterstützen oder die Organisation besucht haben, um zu sehen, was wir tun. Aber eine Sache, die ich sehr leicht über Deutsche gelernt habe, ist, dass sie respektvolle Menschen sind. Also verstehen Sie, dass Sie anders sind. Sie verstehen, dass Sie es mit Afrikanern zu tun haben. Sie erwarten nicht, dass wir so sind wie Sie. Und für mich hat es mir ermöglicht, mit meinen Direktoren Sven und Stefan zusammenzuarbeiten. Deutsche werden von Kenianern oft als sehr pünktlich und detailorientiert angesehen. Sie mögen Details und sind sehr direkt in ihrer Kommunikation. Wenn ihm etwas nicht gefällt, sagt er dir, nein, das ist nicht gut, das mag ich nicht. Mach es noch einmal und mach es auf eine andere Weise. Sie haben also eine andere Art zu kommunizieren. Sie achten auf zusätzliche Details, sind äußerst fokussiert und detailliert und außerdem sehr pünktlich. Die Kenianer hingegen sind sehr vielfältig und haben einen sehr flexiblen Ansatz im Geschäft. Es ist ein wenig anders, aber das Ergebnis, glaube ich, ist dasselbe wie das der Deutschen. Also trotz dieses Unterschieds, solange es offene Kommunikation und gegenseitigen Respekt gibt, ist es sehr einfach, sich anzupassen und dennoch effektiv zusammenzuarbeiten, ne?
Ja, ich glaube, wir können wirklich voneinander lernen. Manchmal denke ich, es wäre so viel besser, wenn wir Deutschen uns nicht immer so die Pünktlichkeit vor Augen halten würden, sondern uns manchmal auch einfach Zeit nehmen würden für ein Gespräch auf der Straße. Ich glaube, das würde uns gut tun. Ich habe mich auch gefragt, was es für dich bedeutet, Jesus mit deiner Arbeit zu dienen. Du hast schon gesagt, dass es dich was gekostet hat, den Job zu nehmen.
Ja, wie ich sagte, wenn ich in einem ersten Weltland wie Deutschland arbeiten würde, wo man seinen Job aufgeben kann, wo man heute kündigen und morgen einen neuen bekommen kann. Es wäre kein Opfer für mich gewesen, Business for Transformation Kenya beizutreten, weil ich immer wüsste, wenn ich meinen Job bei der Bank kündige und Business for Transformation Kenya beitrete und merke, es funktioniert nicht, könnte ich am nächsten Tag immer einen anderen Job finden. Das ist in Kenia nicht so. Selbst mit sehr guten Qualifikationen kann man hier viele Jahre ohne Arbeit bleiben. Für mich bedeutet es, Jesus in meiner Arbeit zu folgen, einfach Jesus seinen Willen in allem, was ich tue, tun zu lassen. Wenn Jesus sagt, kündige deinen Bankjob, den du seit 19 Jahren machst, der sehr stabil ist und dir ein stabiles Einkommen und hin und wieder Aufstiegsmöglichkeiten geboten hat, um eine Mission zu starten und Missionar in deinem eigenen Land zu werden, dann sage ich ja. Denn für mich habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus einfach sein eigenes Werk tun zu lassen. Ich möchte meinen Willen nicht bei Business for Transformation Kenia durchsetzen. Ich möchte dem Willen von Jesus folgen. Ich möchte, dass der Heilige Geist mir sagt, diese Art von Arbeit, ich möchte, dass du es so machst, weil es nicht meine Arbeit ist. Ich habe nicht dafür gelernt, Missionarin in Kenia zu werden. Mein Hintergrund ist Banking und Finanzwesen. Also jetzt, da ich die Arbeit Gottes tue, bedeutet es für mich einfach, den Willen Gottes in Business for Transformation Kenia zu tun, indem ich ihn bitte, alle meine Entscheidungen und Handlungen zu leiten. Und ich bete täglich für Business for Transformation Kenia. Ich bete für unsere Direktoren, ich bete für unser Personal und dafür, dass wir alle die Führung des Heiligen Geistes, der in uns ist, erfahren werden, damit wir in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Die Bibel sagt, dass Paulus den Gemeinden, die er besuchte, sagte, dass wir alle derselben Meinung sein sollen und im gleichen Geist. Wenn also alle von uns zusammenarbeiten und trotz der Organisation und der Hierarchie in Business for Transformation Kenia sensibel für den Heiligen Geist sind, werden wir am Ende mehr erreichen. Und mehr zu erreichen, und so folge ich Jesus in meinem Leben.
Wenn du 10 bis 20 Jahre mal vorausdenkst, was würdest du dir für Kenia und für B4T wünschen?
In den kommenden Jahren ist mein größter Wunsch für die Zukunft von Business for Transformation Kenia, dass es einen großen sozialen Einfluss hat. Wenn wir das Leben einer Frau verändern, wird nicht nur ihr Leben verändert, sie verändern das Leben ihrer Kinder, sie verändern das Leben ihres Mannes, sie verändern das Leben der Menschen um sie herum, weil Frauen so sind. Wenn sie eine Frau wirtschaftlich stärken und ihr Leben verändern, gehen die Kinder zur Schule, essen bessere Mahlzeiten, sodass die Ernährung jetzt besser ist. Die Kinder sind gesünder, sie wachsen auf und sehen, wie ihre Mutter ein würdevolles Leben führt, wodurch der Welleneffekt sehr groß ist. So, wenn du sagst, dass du das Leben einer Frau verändert hast, ist es möglich, dass du bis zu 10 Menschen um sie herum verändert hast, die sie beobachten, die die Auswirkungen dieser Veränderung spüren, die von ihrer Ermächtigung profitieren. Für mich, mein Wunsch für die Zukunft von Business for Transformation Kenya ist, dass Business for Transformation Kenya wächst, sich etabliert und einen großen sozialen Einfluss hat, sodass viele Leben verändert werden und dass Business for Transformation Kenya 300 Jahre alt wird und weiterhin Leben verändert, bis Jesus zurückkommt. Ja.
Perfekt, sehr gut. Hast du einen letzten Gedanken oder etwas, das du den Zuhörern noch sagen willst?
Zum Abschluss möchte ich den Zuhörern vielleicht sagen, dass selbst wenn wir unsere Arbeit tun und unseren täglichen Geschäften nachgehen, ist es wichtig für uns als Christen und insbesondere als wiedergeborene Christen, Gott immer zu fragen, was er möchte, dass wir für ihn tun. Denn es ist möglich, dass wir in unseren großen Büros, in unseren bequemen Jobs sind, aber genau dort möchte Jesus vielleicht nicht, dass wir ihm dienen. Als Gott uns alle geschaffen hat, gab es eine Aufgabe, einen Zweck, den er für jeden von uns hatte. Also müssen wir uns fragen, erfüllen wir unseren Zweck, dienen wir Gott in dem richtigen Bereich, den er für uns geschaffen hat, um ihm zu dienen? Sobald wir diese Frage beantworten können, werden wir in der Lage sein, Gott zu dienen.
Wir werden in der Lage sein, das Richtige zu tun, wofür wir geschaffen wurden, zur Ehre Gottes.